Taufe ist immer eine sehr schöne Sache. Taufe hat damit zu tun, dass etwas sichtbar wird, was vielleicht ein Monat, ein Jahr, vielleicht länger, vielleicht ganz kurz im Herzen sich bewegt hat, sich verändert hat. Und dann irgendwann ist die Entscheidung dran, jawohl, das soll jetzt sein. Wir haben tatsächlich keinen anderen Termin gefunden als heute. Aber ich denke, das ist ein schöner Tag, gerade auch wenn wir in der Gemeinschaft dreier Gemeinden miteinander das Tauffest feiern. Taufe ist ein Bekenntnis, ist etwas, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Jemand stellt sich ganz bewusst auf die Seite Jesu und sagt, das ist jetzt meine Entscheidung, ich will, dass das für mich und mein Leben gilt. Vorher sind viele Gedanken und Ideen, ob es Gott gibt und diese ganzen Fragen, was heißt das, wenn ich jetzt Christ werde, darf man dann nicht mehr dies und jenes und so weiter und so weiter, was darf man, was macht man nicht mehr, was tut man jetzt gerade als Christ, all solche Fragen, natürlich, sowas stellt man sich. Taufe ist ein Herrschaftswechsel. Er hat mit Bekehrung, mit Hinwendung zu Jesus zu tun. Herrschaftswechsel ist ein unmodernes Wort. Natürlich bin ich selber mein Herr, wer denn sonst? Und doch ist es ein Herrschaftswechsel. Das heißt, Jesus ist jetzt derjenige, der sagt, wo es längst geht. Nicht so, dass man jetzt am laufenden Band mit weißen Kleidern rumlaufen müsste oder mit schwarzen oder so irgendwas. Aber es geht darum, um Maßstäbe, um Dinge, die sich in meinem Leben jetzt als richtig und auch als falsch darstellen. Bestimmte Sachen gehen in der Nähe Jesu nicht. Das muss man wissen. Jesus sagt nicht zu allem Ja und Amen, mach schon, guckt sowieso keiner drauf. Nein. Das hat mit Entscheidungen zu tun, dass ich jetzt mich an das halte, was vor Gott richtig ist. Bekehrung, Taufe. Die Taufe symbolisiert das Zentrum unseres Glaubens, weist auf die zentralen Dinge unseres Glaubens hin. Wenn Paulus schreibt es im Römerbrief im Kapitel 6, das ist so, als wenn wir mit Jesus begraben werden. Das Taufbecken ist ein Wassergrab. Keine Angst, ich hole dich wieder raus. Und doch symbolisiert es, dass wir mit Christus gestorben sind. Ich gebe sozusagen mein Herrschaftsrecht an Jesus ab. Er ist derjenige, der ja mein Leben ist. Ich sterbe mit ihm. Das heißt, der Täufling, der in das Wassergrab hineingelegt wird, bezeugt damit auch, Jesus ist für mich gestorben und ich bin mit Jesus gemeinsam gestorben. Was passiert mit jemandem, der abends vielleicht vorm Fernseher sitzt und irgendeinen Pornofilm anguckt, wenn er normal lebendig ist oder wenn er gestorben ist? Das ist so der Hintergrund, um deutlich zu machen, wir sind mit Christus gestorben, da bewegt sich bei mir nichts mehr. Ich bin tot. Und wenn jemand mit 1000-Euro-Schein wedeln würde oder was auch immer, da bewegt sich bei mir nichts mehr. Für die Sünde bin ich gestorben. Diese Krassheit der Aussage verwendet Paulus. Du bist tot für die Sünde. Denn im Römerbrief reagiert er ja auf Situationen oder auf Anwürfe, auf Vorwürfe, die er bekommt. Naja, wenn Christus jetzt für alle unsere Schuld gestorben ist, dann auch für die zukünftigen Sünden, dann können wir jetzt ja so richtig drauf losmachen. Jesus vergibt ja sowieso alles. Und Paulus sagt, hört mal zu, Jesus ist doch nicht gekommen, damit wir als Christen jetzt erst recht sündigen. Damit die Gnade umso größer werde, damit die vergebende Menge an Sünden mengenweise über... Jesus ist doch nicht gekommen, damit du jetzt Sünder wirst. Was ist das für eine merkwürdige Theologie? Natürlich hat Jesus meine Schuld an sich genommen, ist dafür gestorben, hat dafür den Preis bezahlt, aber doch nicht, damit du jetzt nochmal oben einen drauflegst. Wir sind tot. Stell dir vor, du bist der Sünde abgestorben. Das hört sich im Lutherdeutsch immer so, ja, nicht so. Aber wenn man mal überlegt, was das so im krassen Leben heißen könnte, tot vorm Fernseher sitzen, ist ja, das ist schon eine Aussage. begraben. Der Täufling wird aus dem Wasser herausgeholt. Das heißt, er ist mit Christus auferstanden und symbolisiert damit, dass der Täufling deutlich macht, ich weiß, Jesus ist auferstanden, er hat mir neues Leben gegeben und ich nehme dieses Leben für mich in Anspruch. Ich werde im Tod mit Jesus gleichgeschaltet und im Leben, in der Auferstehung auch. Jesus sagt in Matthäus 10, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das, was wir heute machen, diesen Öffentlichkeitsakt, das hat Ewigkeitswert. Wenn ich mich vor den Menschen zu Jesus stelle und ihn bekenne, auch in der Taufe natürlich, dann hat das Auswirkungen für die Ewigkeit. Dann wird Christus sich bekennen zu mir, zu dir. Das ist eine Aussage. Wenn man sagt, ach, ich glaube so, aber ich brauche mich nicht taufen zu lassen und all solche Sachen, ich halte das für großen Unsinn. Als Jesus gefragt wurde, als er zum Johannes dem Täufer gekommen ist und sich taufen lassen wollte und Johannes der Täufer gesagt, hör mal zu, nicht wer von uns beiden ist der Messias, du oder ich, du müsstest eigentlich mich taufen, ich müsste von dir getauft werden, anstatt dass ich dich jetzt taufe, sagt Jesus, es gebührt sich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Selbst Jesus weiß, das heißt, Taufe ist ein Teil der Gerechtigkeit vor Gott. Willst du darauf verzichten? Die Erde ist der einzige Ort, wo wir taufen können. Im Himmel bist du dann ewig ungetauft. Was für ein Blödsinn. Und wenn man dann sagt, ja, ich glaube ja, natürlich, na, selbstverständlich. Sicherlich. Der Schächer am Kreuz neben Jesus wurde auch nicht mehr getauft, hat auch kein Abendmahl genommen und trotzdem, weil er ja festgenagelt war, wie Jesus auch. Und Jesus hat ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sicherlich, es gibt Situationen, da ist Taufe nicht mehr möglich, selbstverständlich. Aber normal ist es ja nicht. Wenn du dich mit dieser Frage herumschlägst, lies doch bei Jesus und seiner Antwort einfach mal nach. Es gehört sich für uns, alle Gerechtigkeit vor Gott zu erfüllen. Wäre das nicht auch etwas für dich? Diese Frage, diese Antwort, alle Gerechtigkeit vor Gott erfüllen? Muss es denn unbedingt Lücken bei dir geben? Ist das so schön? Taufe. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Taufe ist ein Symbol, ein Zeichen, das, was wir glauben. Jesus ist gestorben für meine Schuld und ich will, dass das für mich gilt. Und Jesus ist auferstanden und ich will, dass er mir ewiges Leben gibt. Ein wunderschönes Symbol, ein Zeichen für das, was wir glauben. Ein Zeichen, ein Bekenntnis in der Öffentlichkeit, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Paulus benutzt in einem seiner Briefe, als er die Taufe erklärt, so eine Art Banksprache. Also wir werden auf das Konto Jesu überwiesen, so müsste man das vielleicht im Deutschen übersetzen. Taufe ist ein Wechsel der Herrschaft. Deswegen erleben wir häufig, nicht immer, aber häufig, dass die Taufe angefochten ist. Der Taufende und die Täuflinge und die Familien. Wir erleben häufig, dass da Dinge sich in der unsichtbaren Welt bewegen, die wir nicht mehr erklären können. Wo man einfach sagt, okay, da müssen wir durch, ist egal. Aber es ist dort etwas vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, weil die Taufe wirklich ein Herrschaftswechsel ist, wo jemand aus dem Machtbereich des Satans hinein in den Machtbereich Gottes hineinkommt. Und das ist nicht immer ohne. Deshalb, auch das muss man sich überlegen, will ich das? Anfechtungen gehören manchmal mit dazu. Annahme des Heils. Das, was Jesus uns anbietet, ist nicht ein Sonderangebot, was jedem hinterhergeworfen wird. Sondern es ist so wie im Alten Testament, wie Mose sich vor Israel aufbaut und sagt, ich lege euch vor Segen und Fluch. Ihr habt die Möglichkeit, rechts oder links zu wählen. Was wollt ihr? Josua macht es ähnlich. Josua 24. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er entscheidet sich. Das heißt, Glaube ist etwas, wo man sich entscheiden muss, wo so lange Christus vor dir wartet oder an deiner Tür anklopft, bis du aufmachst. Und wenn du nicht aufmachst, dann ist er draußen. Wer sich nicht entscheidet, die Tür aufzumachen, hat sich auch entschieden, Jesus draußen vorzulassen. Das ist so. Niemand drängt sich Jesus auf. Jesus drängt sich niemandem auf. Aber diese Entscheidung, ich bleibe neutral, ich entscheide mich für gar nichts, ist auch eine Entscheidung, nämlich Jesus vor der Tür zu lassen. Weißt du das? Es gibt nur den Schritt voran. Ekklesia im Neuen Testament, Exkaleo heißt herausrufen. Lasst euch herausrufen aus diesem verkehrten Geschlecht, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte. Gemeinde ist diejenige, ist die Gemeinschaft derjenigen, die sich haben herausrufen lassen, die diesen Schritt zu Jesus hingegangen sind, ganz bewusst auf Jesus hingegangen sind. Da gibt es keine Neutralität mehr. Da hat man sich entschieden oder eben nicht. Das sollte man wissen. Solange Jesus die Türen des Himmels aufhält, sollte man diesen Schritt, denke ich, gehen. Man wird hineingenommen in eine Gemeinschaft der Heiligen. Manchmal auch in eine Gemeinschaft der komischen Heiligen, natürlich. Gemeinde ist Braut Jesu. Und manchmal denkt man sich, au hauaha, das Kleid hat aber Flecken. Na sicher. Das macht es uns manchmal schwer, uns zu unserer eigenen Gemeinde zu stellen und zu sagen, ja, das ist meine Gemeinde. Wenn dann jemand auf dich zukommt, sagt, sag mal, gehören Sie auch dazu? Ja, nicht immer gehe ich hin und so. Nicht? Na klar, es gibt so diese Situation, wo man sagt, oh nee, gehören Sie etwa auch dazu? Und doch, wenn Jesus sich zu seiner Gemeinde stellt und sagt, das ist meine geliebte Braut und ich damit Mühe habe, wie kann die Liebe Christi in mir bleiben? Nicht so schreibt das Neue Testament. Ja, Gemeinde ist etwas sehr Vorläufiges, ja. Und doch werden wir hineingenommen in diesen Leib Christi, in dieses Volk Gottes, in diese Braut Jesu und gehören dazu. Jesus hat sich verheiratet mit uns. Das ist für uns Männer immer ein bisschen komisch, nicht, wenn Jesus sich mit uns verheiratet. Aber es ist ein Symbol, um deutlich zu machen, wie innig diese Beziehung ist zwischen der Gemeinde und Jesus. Die Distanz, die sich manchmal in unseren Herzen aufbaut, ist eigentlich nicht okay. Auch wenn es manchmal sehr verständlich ist, natürlich. Gott hat gehandelt zu Pfingsten, beim Pfingstfest, hat den Heiligen Geist gegeben. Petrus muss das erklären und er erklärt ihnen die ganze Heilsgeschichte und am Ende seiner Predigt sagen die Leute, was sollen wir nun tun, liebe Brüder? Und Petrus sagt ihnen, nennt ihnen diesen Viererschritt, bekehrt euch, wendet euch Jesus zu. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, auf dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Das gehört zur Taufe mit dazu. Die Frage der Hinwendung zu Jesus, die Taufe als öffentlicher Akt, als Gehorsamsschritt, Vergebung der Sünden, dass ich vor Christus meine Sünden auspacke und lasse mich davon distanziere, deswegen auch das weiße Kleid. Ein Täufling macht deutlich, er ist von Christus reingewaschen. Auch wenn ich jetzt hier einen schwarzen Anzug anhabe, das soll jetzt nicht das Gegenteil symbolisieren, aber es soll ein Symbol sein dafür, dass Christus uns reingewaschen hat. Und dann ist das mit dem Heiligen Geist. Als Nikodemus in der Nacht zu Jesus kommt und sagt, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist und der Messias und so weiter, macht ja eine lange Vorrede, und Jesus kommt auf den Punkt und sagt, es sei denn, dass du von oben geboren wirst, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und genau das ist offensichtlich sein Thema. Wie kann ich als alter Mann wiedergeboren werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich bei meiner Mutter wieder reinkrabbeln oder wie geht das? Und das ist natürlich eine Frage, wie kann das mit der Wiedergeburt und dem Heiligen Geist geschehen? Aber Jesus macht ihm deutlich, das eine ist, das mit dem Wasser. Bekehrung, Taufe, das ist unsere Sache. Unsere Hinwendung zu Christus, das mit dem Heiligen Geist und der Wiedergeburt, das ist seine Sache. Das schenkt er. Und darauf können wir uns verlassen, dass das, was Gott verheißen hat, er dann auch schenkt, wenn wir diesen Weg dann gehen.